Herzlich willkommen zu einer neuen Rocketing Healthcare Sonderepisode. Wir strahlen heute oder nehmen heute die dritte Folge auf, und zwar mit Claudia Tesno und Thomas Picht vom Seed der Charité. Und ja, wer es noch nicht gehört hat, in der ersten und in der zweiten Folge haben wir schon sehr viel beleuchtet, was Seed macht. Und heute werden wir das Thema Regulatory vertiefen mit den beiden. Aber erstmal herzlich willkommen, liebe Claudia, lieber Thomas. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ja, und ich freue mich aufs Gespräch.
Vielen Dank.
Ja, Claudia, vielleicht, Thomas war ja in den ersten beiden Folgen dabei schon und hat so ein bisschen erklärt. Deswegen würde ich sagen, jetzt an der Stelle Ladies first. Stell dich vielleicht auch unseren Zuhörern ganz kurz vor, wer du bist, welche Rolle du bei Seed hast. Und Thomas, du dann vielleicht auch nochmal, wer die ersten beiden Episoden nicht gehört hat, dass einfach unsere Zuhörer Verständnis haben und hören, wer hier am Mikro sitzt und wissen, mit wem ich rede. Und dann gehen wir danach ins Thema rein. Und vielleicht stellt das Seed auch nochmal ganz kurz in 2, 3 Sätzen vor.
Ja, vielen Dank, Matthias. Erstmal vielen Dank, dass ich auch hier teilnehmen darf an dem Podcast. Und zwar, genau, mein Name ist Claudia Tesseno. Ich habe, mein Studienhintergrund ist Life Science Engineering, habe nach dem Studium auch viel in der Forschung gearbeitet, auch in der Immunologie, war da auch in der Charité schon tätig. So wie jetzt wieder, habe so ungefähr, ich sage mal, 12 Jahre Berufserfahrung im Clinical und Regulatory Affairs Bereich, habe ganz viel Arzneimittelzulassung betreut, auch klinische Studien von Arzneimitteln und auch ganz viel später dann auch im Medizinproduktbereich. Und bei Seed selber bin ich als Senior Consultant for Regulatory und Clinical Affairs jetzt gerade tätig und unterstütze vor allen Dingen Medizinprodukthersteller sowie Startups bei regulatorischen Fragestellungen, bei Klassifizierung, bei Produktfindung, solche Sachen.
Ja. Ja, super. Hallo Matthias, schön wieder dabei sein zu können. Ich bin Thomas Picht. Ich bin seit 2001 als Neurochirurg an der Charité tätig. Und ja, in der Neurochirurgie und auch in meiner Forschung war Medizintechnik immer ein ganz großes Thema. Ich hatte da auch schon innerhalb der Charité mal so eine Art Industrie- und Klinikplattform aufbauen dürfen. Und jetzt seit 2023 freue ich mich sehr, dass ich als Direktor von Seed dieses sehr spannende Projekt einer Charité MedTech Consultancy vorantreiben kann. Und wir freuen uns total, Matthias, über deinen tollen Podcast hier so ein bisschen auch die Message rüberbringen zu dürfen.
Genau, du hast gerade schon was gesagt. Also erstmal danke für die kurze Einführung und zu eurer Person. Jetzt reden wir die ganze Zeit schon über Seed bei der Charité. Die Charité, glaube ich, brauchen wir nicht mehr erklären. Vielleicht habt ihr noch 1, 2 Sätze, was die Seed ist, damit eben die Zuhörerinnen mal einschätzen können. Weil gesagt, bei den meisten bleibt immer das Wort Charité hängen und dann machen alle Haken dran. Aber Seed ist vielleicht noch nicht so ganz geläufig in der, ich sag mal, Healthcare-Bubble. Deswegen, Thomas oder Claudia, da gerne mal 1, 2 Sätze, wer ihr genau seid bei Seed.
Ja, gerne. Ich fange gleich gerade an. Claudia, ergänzt bitte, wenn was fehlt, was wichtig ist. Genau, Charité ist ein wichtiges Stichwort. Wir sind eine 100-prozentige Tochter der Charité. Und das ist auch ganz bewusst so gewählt, weil die Charité ist einfach ein ganz toller Partner, denken wir, hoffen wir, für die Medizintechnikbranche. Und andererseits, so wie alle großen Unikliniken, ist die Charité andererseits eben auch ein etwas schwerfälliger großer Tanker. Und unsere Aufgabe als Seed ist es, sozusagen als das kleine, schnelle Beiboot in die Medizintechnikbranche reinzugehen, Bedarfe zu analysieren und dann die richtigen Leute zu verknüpfen. Und eine unserer größten Dienstleistungsfelder ist eben Regulatory. Und das ist toll, dass wir darüber heute sprechen können.
Das ist ein sehr guter Vergleich mit dem Tanker und dem Schnellboot, lieber Thomas, weil wir reden ja über ein Thema, also zum einen in der Healthcare-Branche und dann über das Thema Regulation, wo wir jetzt reingehen. Da sagt man immer auch so schön, das ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon. Also von dem her ergänzt sich das vielleicht sehr gut. Und wenn man jetzt reinguckt, wir sind als Healthcare-Startup-Podcast ja bei dem Thema so unterwegs, dass wir immer wieder Teams da haben, verschiedene Stories hören von den Gründerinnen, von den Gründern und auch so Learnings ja mitbekommen. Und jetzt auch die Frage an euch als Expertin, Experte in dem Bereich, wo sagt ihr, egal jetzt mal Startup oder ein mittelständisches Unternehmen möchte ein Medizinprodukt klassifizieren und qualifizieren lassen, wo sagt ihr, also was sind wirklich so die wichtigsten Punkte zu Beginn, wo man sich als Unternehmen, Startup Gedanken machen sollte, damit auseinandersetzen sollte, um später im Prozess, ich sage jetzt mal, Zeit und Geld zu sparen? Gibt es da Dinge, die ihr rausgreifen könnt?
Ja, also angefangen erstmal natürlich mit der Produktqualifizierung. Ist mein Produkt ein Medizinprodukt oder nicht? Das ist erstmal ganz wichtig. Bei vielen Produkten ist es ja offensichtlich, aber auch bei vielen Softwareanwendungen, da spreche ich ja von Erfahrung, ist das nicht gleich so offensichtlich, ob es nur eine Healthcare-Software ist oder ein Medizinprodukt. Und ja, da gibt es ja die wohlbekannte Definition eines Medizinprodukts aus Artikel 2 der MDR und danach kann man sich natürlich auch richten und danach erfolgt die Qualifizierung und das ist erstmal so der erste Schritt, um zu sehen, ob wir überhaupt ein Medizinprodukt haben. Und am Anschluss würde ich dann schon weiter in die Klassifizierung beraten sozusagen, weil anhand der Medizinproduktklasse, die wir dann haben, sich auch die Anforderungen bilden an ein Medizinprodukt. Und das ist halt schon sehr wichtig, schon bereits am Anfang zu wissen, um zu wissen, wie die Regulatory Roadmap überhaupt geht und welche Anforderungen ich habe.
Genau, wenn ich dann gerade noch anknüpfen kann, Claudia, was Claudia sagt, ist das, worüber man sich Gedanken machen muss. Und meine Erfahrung, sowohl jetzt bei Seed als auch vorher sozusagen in meiner Forschung schon, wo ich auch häufig mit super talentierten Ingenieuren, Ingenieurinnen aus der Medizintechnikbranche Kontakt habe, fantastische Ideen und irgendwie hat man da nicht so richtig Lust, sich über diese Themen Gedanken zu machen. Aber es ist leider in Anführungszeichen notwendig und je früher man diese Themen glatt sieht, je besser ist es hinten raus. Also von daher ist das ein Appell an alle, sich das auch frühzeitig auf den Zettel zu schreiben.
Wir hatten in der letzten Episode, Thomas, darüber gesprochen und das passt da, glaube ich, ganz gut. Also wie sieht es aus, wenn ein Unternehmen zu euch kommt und mit Seed arbeiten möchte? Wie sieht der Prozess aus? Jetzt sind wir ja eine Stufe tiefer und Claudia, du hast gerade angesprochen, die Roadmap dazu. Wenn jetzt ein Team auf euch zukommt, wie muss man sich das in der Praxis vorstellen? Wie läuft das ab? Also das Team kommt zu euch, sagt, wir haben da ein Thema, wir hätten gern die Qualifizierung, / die Klassifizierung. Könnt ihr mal oder Claudia, vielleicht auch du, kannst du so einen Prozess mal beschreiben, wie das dann abläuft in den verschiedenen Stufen?
Na, wir machen als erstes natürlich erstmal ein Kennenlerngespräch, um erstmal abzuklären, was der jeweilige Hersteller überhaupt benötigt. Und wenn das dann eine Qualifizierung ist, würden dann die Produktdokumentationen ausgetauscht werden und würden wir uns dann erstmal ein Bild über das Produkt machen und anschließend entweder in einem Workshop, wenn das gewünscht ist, gegenseitig die Produktqualifizierung erarbeiten, wo dann halt auch Learnings dabei sind. Oder wenn das nicht so gewünscht ist und man einfach nur die Hard Facts haben möchte, das natürlich in einem Bericht oder in einem weiteren Beratungsgespräch sozusagen vorzustellen. Anschluss natürlich auch die Klassifizierung. Da gibt es ja natürlich auch verschiedene Wege, je nachdem, was für Produktkomponenten da mit drin sind. Am Anfang ist es ja so, bei den Herstellern haben die noch nicht so richtig die Übersicht, machen auch irgendwelchen kritischen Komponenten, die eventuell eine Höherklassifizierung beeinflussen. Das kann man dann alles auch nochmal darstellen und diskutieren und dadurch schon im Vorfeld eventuell das Produkt auch schon mal ein bisschen mehr formen oder vielleicht, ja, du weißt vielleicht, worauf ich hinaus will, einfach um einen ordentlichen Klassifizierungsweg, regulatorischen Weg irgendwie zu gewährleisten, der für alle angenehm ist, sage ich jetzt mal.
Genau. Was Claudia beschrieben hat, ne, das zeigt auch so ein bisschen das, was wir anbieten wollen, dass es auch sozusagen modular ist. Ja, uns ist klar, dass die Hersteller, die Startups mit ganz verschiedenen Situationen zu uns kommen, nicht zuletzt, was auch die finanzielle Ausstattung angeht. Wir wollen da gerne einen niederschwelligen Eintritt ermöglichen, indem wir erste kleine Beratungshappen anbieten. Und dann wird meistens schnell klar, wie groß der Bedarf gerade ist, wo das Unternehmen, wo der Hersteller steht und bieten dann maßgeschneidert weitere Pakete an, die dann erstmal klein bleiben können oder dann direkt eben, was Claudia gesagt hat, auch wirklich eine umfassende regulatorische Roadmap dann entwerfen, weil wir die Unternehmen gerne, wenn es gewünscht ist, begleiten über den gesamten Entwicklungsprozess und auch darüber hinaus. Ja, wir wollen nicht nur punktuell mal das Maximale rausholen, sondern gerne wirklich Hersteller und Erfolg führen und dein Partner sein, auch über einen längeren Zeitraum.
Ja, du sprichst, das ist ja ein wichtiges Thema, was ihr beide ansprecht, ne, dass man sich frühzeitig mit den Themen beschäftigt und in vielen, es, ich meine, es gibt ganz viele Themen, ne, wenn man mit Startups spricht, wo die sagen, wir haben da ein Pain, aber gerade das Thema Qualifizierung ne, am Anfang ist, glaube ich, wichtig. Wie geht denn, oder andersrum gefragt, habt ihr schon mal einen Fall gehabt, wo ihr einfach sagt, im Rahmen einer Klassifizierung, eines Erstgesprächs, eines Workshops, habt ihr ein Team, die sagen, okay, wir wollen aber unbedingt ein Medizinprodukt werden, wo ihr dann aber sagt, nee, ihr seid kein Medizinprodukt, ihr seid eine normale, sage ich mal in Anführungszeichen, digitale Gesundheitslösung. Wie geht ihr damit um? Oder habt ihr dann solche Fälle noch gar nicht gehabt? Oder dritter Fall, nehmt ihr dann die Teams an die Hand und sagt, okay, also Medizinprodukt seid ihr nicht, aber wir gehen jetzt in eine andere Richtung. Und da hatten wir auch in einer Episode zuvor gesprochen, Thomas, ihr habt ja ein sehr belastbares Netzwerk im Hintergrund und schiebt die dann, ich sage jetzt mal das Richtige, ich nenne es jetzt mal Silo. Ne? Es ist zwar ein Begriff im Gesundheitswesen, der nicht so gern gehört wird, aber wir haben ja immer noch dieses Silo-Denken in vielen Bereichen. Ihr schiebt den dann in das richtige Silo. Wie sieht da der Prozess aus? Und habt ihr da mal vielleicht ein Praxisbeispiel, sowas schon mal erlebt?
Ja, genau. Also oft ist es ja so, also es ist wahrscheinlich einfacher, ein Medizinprodukt zu werden erstmal, als andersrum, wenn man schon offensichtlich ein Medizinprodukt ist und nicht eins sein zu wollen. Das ist nämlich auch oft der Fall, dass man das vermeiden möchte. Da spreche ich gleich auch wieder über die Software. Da ist es halt auch oft schwierig, weil viele Hersteller natürlich auch vielleicht auch gar nicht Medizinprodukthersteller wollen, weil die Anforderungen so hoch sind. Und versuchen, das zu vermeiden. Da beraten wir auch und geben natürlich Tipps, welche Komponenten man dann vielleicht erstmal weglassen sollte, vielleicht im späteren Moment dazu holen sollte. Ganz wichtig ist da natürlich auch die Zweckbestimmung. Die muss ordentlich formuliert werden und auf dieser beruht sich ja dann auch, ob das Produkt ein Medizinprodukt ist oder nicht. Das vergessen auch viele Hersteller. Und da kann man auch schon viel mit der Formulierung, ich sage jetzt mal, spielen, um das Produkt eventuell in einen Nicht-Medizinproduktbereich oder Medizinproduktbereich zu bringen. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man hat keine Willkür, also es gibt dieses Willkürverbot, dass man nicht, wenn man ein Medizinprodukt offensichtlich hat und das verschweigt, das dürfte man halt nicht. Also da würde man sagen, gegen das Gesetz verstoßen, sage ich jetzt mal. Aber da unterstützen wir auch in beide Richtungen.
Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, diese Zweckbestimmung. Ne? Das ist ja dann nach der, sag ich mal, Klassifizierung und Qualifizierung vorneweg, ist ja die Zweckbestimmung, also aus meiner Wahrnehmung, korrigiert mich da gern, eigentlich nachher das entscheidende Thema bei der Zulassung. Und deswegen würde ich jetzt behaupten, hat das eine sehr hohe strategische auch Komponente für die Teams. Könnt ihr da vielleicht nochmal ein bisschen näher drauf eingehen? Du hast jetzt gerade gesagt, man kann mit der Zweckbestimmung, ich nenne es jetzt mal spielen, ne? Wie geht man das wirklich dann nachher am besten an? Welche Vorschriften sind vielleicht auch unbedingt einzuhalten bei dieser Zweckbestimmung? Und was sind vielleicht, wie du es gerade auch gesagt hast, Claudia, die weichen Komponenten in dieser Zweckbestimmung? Könnt ihr da nochmal einen Einblick geben? Weil ich denke, da haben viele Teams immer noch so ein Thema mit. Ne? Also klar, über Artikel 2, wie wir es jetzt eingangs besprochen haben, ich denke, das kann man nachlesen, da kann man sich schlau machen. Aber die Zweckbestimmung, so wie du es gerade sagst, ist ja nicht so irgendwie, ich würfel mir jetzt eine Zweckbestimmung, sondern ich muss ja gewisse Komponenten einhalten. Vielleicht gehen wir da nochmal ein bisschen tiefer rein und ihr gebt da nochmal Einblicke.
Genau, also wichtig ist, dass die Zweckbestimmung nicht zu vage und nicht zu eng formuliert wird, damit man natürlich auch ein bisschen Spielraum hat. Es gibt natürlich ganz wichtige Anforderungen, die in der Zweckbestimmung mit drin sein müssen. Die Patientengruppe oder die User überhaupt, die Indikationen, verschiedene Sachen. Die Zweckbestimmung selber ist praktisch das Herzstück vom Medizinprodukt und sollte auch zumindest mal runtergeschrieben worden sein als ein, ich sage jetzt mal, Dokument, Datei, wie auch immer man, ob man jetzt ein EQMS hat oder früher gab es das ja alles noch in Paperform, dass man das einmal als eine Version hat, die man versioniert und sich danach richtet. Und wichtig ist, dass verschiedene Komponenten der Zweckbestimmung nicht irgendwo anders noch stehen. Zum Beispiel machen das auch viele Hersteller, dass sie auf ihren Internetseiten bestimmte Sachen, die Produkte können, sozusagen auch nochmal auf der Software beschreiben, auf der Internetseite, die dann auch in eine Zweckbestimmung mit reingehen und eventuell von der richtigen Zweckbestimmung abweichen. Und genau deswegen sollte man ein Dokument haben und am besten auch schon gleich am Anfang. Natürlich kann diese Zweckbestimmung dann auch nochmal wachsen und sich verändern, aber man sollte das schon bereits am Anfang einmal runtergeschrieben haben. Und da unterstützen wir auch in entweder in Form von Coachings oder Beratung, aber wir haben auch Workshops, wo wir nochmal richtig genau erklären, was eine Zweckbestimmung ist, welche Komponenten da rein müssen und dann mit den Teilnehmern eine Zweckbestimmung bilden, sozusagen für ihr Produkt. Ja.
Ja, vielleicht noch ergänzend, Matthias, du hast es auch angesprochen, ne, dass wir haben halt das Ökosystem der Charité im Rücken. Und über jetzt die Expertise, die wir bei Seed selber haben, ja, Claudia hat ihre lange Erfahrung erwähnt, kommen immer wieder dann Fragen auf, die vielleicht dann zum Beispiel Themen überhaupt der Erfolgschancen in der reinen Anwendung dieses Produktes in Aussicht stellen. Oder wie sieht's aus mit Reimbursement-Strategien im klinischen Kontext etc.? Und da verknüpfen wir oder da können wir dann eben ganz flexibel auf die Ressourcen der Charité zurückgreifen und ich sag mal die wichtigen Informationen dann auch schnell und belastbar einholen und da dann mithelfen, die Zweckbestimmung so zu formen, dass das Produkt nicht nur regulatorisch funktioniert, sondern dann auch wirklich am Markt funktioniert. Und da, wie du es gesagt hast, bei manchen Produkten ist es vielleicht besser, es bleibt einfach nur eine Gesundheits-App. Und andere Ideen funktionieren eben dann besser im Ökosystem des offiziellen Reimbursements.
Vielleicht da nochmal kurz zusammengefasst, also für die Teams. Wir halten fest, also es muss vage, aber nicht zu eng formuliert sein. Das ist ja auch schon ein schöner Begriff. Ne? Wo liegt jetzt die Mitte? Da hat ja jeder eine andere Einschätzung. Aber wichtig ist, glaube ich, die Botschaft von dir, Claudia, dass eben die Zweckbestimmung wachsen kann. Ich glaube, das ist für viele auch immer so ein Thema, die denken, sie schreiben das jetzt und dann ist das so schön in Stein gemeißelt, das ganze Thema, und ist nicht mehr verwendbar. Und das, was Thomas gesagt hat, ist, glaube ich, auch nochmal eine wichtige Botschaft, dann zu sagen, okay, dann muss ich eben vielleicht meine Strategie ändern, weil ich bin als Medizinprodukt angetreten, bin kein Medizinprodukt. Und wir haben ja zum Glück in unserem System verschiedene Reimbursement-Strategien oder Möglichkeiten am Ende. Wenn man aber nochmal auf die Zweckbestimmung oder auf die Zulassung und die Regulation nachher geht, und du hast gerade, Thomas, die langjährige Erfahrung angesprochen von Claudia, deswegen auch da an dich, Claudia, die Frage, gibt es aber so Parameter, wo du aus deiner Erfahrung im Rahmen der Zulassung der Zweckbestimmung sagst, die müssen aber auf jeden Fall erfüllt sein? Und vor allem, du hast gerade angesprochen, eine zweigeteilte Frage. Viele haben ja die Zweckbestimmung, schreiben aber auf ihrer Homepage ganz viel, was sie noch können, ja, verlieren so ein bisschen den Fokus. Hat das auch einen massiven Einfluss nachher auf die Zulassung? Also guckt sich das ja auch jemand an und sagt, okay, also ihr habt auf der Homepage das und das stehen, steht aber nicht hier Zweckbestimmung, wir haben ein Problem.
Genau, also das tritt natürlich auf, also dass die Behörden das auch screenen, also die Internetseiten der Hersteller, und dann sehen, okay, die Claims, die sie dort veröffentlichen, und sind eine ganz andere Zweckbestimmung, die haben sie nicht bewiesen. Das heißt, da würde es dann Ärger geben, sag ich mal. Dann natürlich auch Abmahnungen von anderen Herstellern und ja, im Endeffekt eventuell sogar auch Bußgelder. Also das ist alles nicht so schön. Manche nutzen das aber trotzdem noch als Graubereich, gerade auch im Softwarebereich sieht man das oft. Aber das würde ich vermeiden wollen. Genau.
Wenn man so ein bisschen reinguckt, gerade Thema Software ist auch noch so ein Thema, was ich so ein Fragezeichen habe. Viele Lösungen als Medizinprodukt haben ja inzwischen eine starke Softwarekomponente und wir sehen ja auch im System, dass immer mehr KI reinkommt. Wir haben jetzt so diesen europäischen Datenraum, AI Act, also diese ganzen Begriffe, die da durch die Gegend wabbern. Wie schätzt du das ein, Claudia? Jetzt gerade auch im Thema, vielleicht auch in Zukunft, hat es massive Auswirkungen? Seht ihr da auch Probleme drauf zu kommen oder seht ihr das eher als Chance für die Teams oder für die Unternehmen?
Also auf jeden Fall ist es wichtig, dass es diese Verordnung gibt, weil erstmal KI ist nicht mehr wegzudenken, wird einfach in fast jedem Medizinprodukt in der Zukunft mit drin sein. Und das ist halt wichtig, dass wir so eine Verordnung haben, die das regelt. Momentan ist natürlich alles ein bisschen im Aufruhr, weil es ziemlich neu ist. Bis 2. August 2027 sind fast alle Anforderungen umzusetzen sozusagen. Bis dann ist noch ein bisschen Zeit, aber es ist natürlich für viele Hersteller, die jetzt eventuell schon ein Produkt haben mit KI, erstmal auch eine Umstellung. Die neuen Hersteller vielleicht nicht so, weil sie sich eigentlich, das ist auch meine Empfehlung, gleich darauf einstellen sollen. Also ich sehe es als Chance, aber natürlich ist es auch wieder schwierig, weil es muss natürlich auch wieder mehr Ressourcen geschaffen werden. Die benannten Stellen müssen gerade noch aufrüsten bezüglich des AI-Acts und kann vielleicht auch zu Verschiebungen geben kommen, vermute ich jetzt mal. Aber das ist jetzt nur meine Meinung. Und natürlich Data Act und der European Health Data Space, da haben wir auch noch ein bisschen mehr Zeit. Also nee, der Data Act natürlich nicht. Der ist um 2025 und der European Health Data Space dann erst in 4 bis 6 Jahren. Aber genau, es ist halt wichtig, weil wir halt viel mit Daten arbeiten momentan in unserer heutigen Zeit, dass es da einfach Regeln gibt und auch Chancen, gerade mit dem European Health Data Space, Daten greifbar zu machen für Hersteller auch oder genau für die medizinische Forschung und für die Entwicklung von Medizinprodukten.
Nehmt ihr das als Seed wahr, dass diese ganzen Zukunftsthemen auch dazu führen, dass auch immer mehr Teams, Unternehmen bei euch Anfragen landen, um frühzeitig den deutschen Markt noch besser zu verstehen?
Ja, wir haben viele Anfragen von internationalen Startups, die sowieso meistens immer KI mit drin haben und die dann natürlich auch European Health Data Space oder Data Act Verpflichtungen mit drin haben müssten als Anforderung. Und da haben wir natürlich auch ein Netzwerk aufgebaut, dass wir das natürlich nicht alles alleine abdecken können mit unserem Wissen und greifen da auf wertvolle Partner zurück und betreuen dann teilweise auch die Projekte zusammen mit diesen Partnern.
Thomas, vielleicht an dich dann nochmal die Frage gerichtet, weil du das vorhin auch angesprochen hast, so ein bisschen mit dem klinischen Kontext, da gehen wir auch noch auf eine der nächsten Folgen nochmal ein bisschen stärker drauf ein, also so ein kleiner Spoiler am Rande. Wenn man das jetzt aber betrachtet, das, was Claudia gerade ausgeführt hat, ein Thema, was vielleicht da noch reinspielt aus meiner Wahrnehmung, korrigiert mich da gern. Wir haben ja in Zukunft, oder es steht ja dieses Thema Value-Based Healthcare, im Raum, wo es ja darum geht, später auch Evidenzen nachzuweisen, die ja dann auch wieder im Reimbursement eine massive Rolle spielen sollen. Ja, jetzt mal unabhängig davon, wie viel Prozent da reinspielt. Ist es dann auch ein Thema, wo ihr jetzt schon euch frühzeitig so aufstellt und sagt, gerade bei dieser, egal ob jetzt ausländische oder inländische Teams, bei dieser ganzen Thematik, und ihr habt ja die klinische Komponente, das hattest du angesprochen, Thomas, im Hintergrund, baut ihr das gleich schon mit ein oder habt ihr das zumindest in der Roadmap so integriert, dass es jederzeit kann man das ziehen und hat dann die Voraussetzungen erfüllt?
Ich glaube, da antworte ich jetzt vielleicht so ein bisschen mehr oder vielleicht zu high level drauf, Matthias. Ich würde sagen, das ist Teil unserer DNA. Also value-based, wir sind mit dem Anspruch gestartet, zu helfen, Medizintechnik Anwenderinnen, Nutzerinnen, Patientinnen orientiert zu machen. Und das impliziert ja auch, dass Kosten-Nutzen stimmen muss. Ja, das, was das Gesundheitssystem dann sozusagen für Medizintechnik, eine neue Medizintechnik dann vielleicht an zusätzlichen Kosten aufwendet, muss natürlich auch einen nachweisbaren Nutzen haben. Ja, also damit sind wir an den Start gegangen. Von daher ist das sozusagen Teil unseres normalen Prozederes und durch die Nähe zur Charité ist das einfach für uns ganz logisch. Da wird uns sozusagen auf die Finger geschaut, genauso wie wir eben dann den Medizintechnikunternehmen helfen, diese zukünftigen Anforderungen immer auch schon mitzudenken.
Ja, aber gut, aber das ist doch gar nicht High Level, sondern das ist doch eher super positiv, dass ihr das von Anfang an, also beim ersten Gespräch mitdenkt, dass es Thema, also Teil eurer DNA ist, weil ich habe manchmal, wenn ich so in Gesprächen bin, natürlich geht immer Thema Evidenz immer mit einher, aber dass es in diesem Kontext gesehen wird, dass es irgendwann eben relevant wird für die Vergütung. Und das haben viele noch gar nicht, glaube ich, realisiert, was das für eine Auswirkung hat, auch auf die, sag jetzt mal, aufs Businessmodell, Geschäftsstrategie etc., auch im Hinblick, wenn ich Selektivverträge habe, wie auch immer mit Krankenkassen, andere Themenfelder. Deswegen finde ich das super und auch nochmal eine wichtige Botschaft an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, einfach zu sagen, okay, das ist bei uns Standard, wir denken das gleich mit, macht euch keine Sorgen, also auch das Thema transportiert ihr als Seed. Zum Abschluss vielleicht nochmal eine Frage an euch beide. Wir haben ja jetzt über die Qualifizierung, Klassifizierung gesprochen und auch den Prozess, wie das abläuft. Jetzt ist ja auch das Thema mit den Medizinproduktklassen noch ein Punkt, ein ganz wichtiger Punkt. Und wie geht ihr das Thema an? Klar, ihr habt die Gespräche, da haben wir darüber gesprochen, aber wie sehr seht ihr auch da den Einfluss, wenn man über die Bestimmung spricht und vor allem durch die neuen Medizinproduktklassen, welche Chancen seht ihr vielleicht auch jetzt, wenn ihr tagtäglich mit Teams arbeitet, wo die Teams haben, einfach sich auch nochmal zu entscheiden, vielleicht über eine andere Medizinproduktklasse reinzugehen. Könnt ihr uns da mal einen Insight geben?
Genauso wie bei der Qualifizierung beraten wir natürlich auch bei der Klassifizierung, was ja im Anschluss dann auch kommt. Oder halt auch nicht nur am Anfang, sondern auch bei Bestandsprodukten, die dann nochmal reklassifiziert werden müssen oder neue Komponenten dazukommen. Da unterstützen wir bei der Klassifizierung und da gibt es natürlich manchmal verschiedene Auslegungen, gibt aber natürlich ganz klar Weisungen von der MDR nach den Klassifizierungsregeln, wie etwas einzuordnen ist. Aber selbst da ist manchmal auch ja Diskutierungsbedarf da, wo man dann auch der benannten Stelle auch im Austausch sein muss, weil das, also die Medizinproduktklasse ist wichtig, vorher auch zu kennen. Und da unterstützen wir sehr gerne mit dabei. Und es ist natürlich auch wichtig, das auch vorher mit der benannten Stelle oder mit der benannten Stelle abzustimmen, denn da gibt es manchmal auch unterschiedliche Vorstellungen, wie ein Produkt klassifiziert wird. Auch wenn wir Vorgaben haben nach der MDR, nach den Klassifizierungsregeln, ist das manchmal auch ein bisschen schwierig. Und vor allen Dingen auch, wenn neue Komponenten dazukommen. Es ist ja nicht nur am Anfang, wenn ein Produkt auf den Markt kommt, sondern auch zum Beispiel bei Bestandsprodukten, wenn die neu reklassifiziert werden müssen oder neue Komponenten dazukommen, dann kann ein Produkt aus verschiedenen Komponenten auch wieder bestehen, die vielleicht unterschiedlich klassifiziert werden, zusammen eine Höherklassifizierung begünstigen. Da kann man dann auch ein bisschen versuchen, mit der Zweckbestimmung jeweils, ich sage jetzt mal nicht zu spielen, aber zu arbeiten, dass man eventuell eine Höherklassifizierung vermeidet, zum Beispiel. Also da unterstützen wir. Und die Klassifizierung an sich ist natürlich sehr wichtig, weil insgesamt die Aussage über die Anforderungen an ein Produkt gibt. Zum Beispiel auch, da kann ich ja schon mal spoilern für die nächste Folge, wenn ich darf, wo wir dann ein bisschen in den Clinical-Bereich mehr gehen wollen. Also gibt vor allen Dingen auch die Anforderungen an klinische Prüfungen, weil viele Hersteller denken ja immer, Medizinprodukt heißt immer gleich, wir müssen eine klinische Prüfung durchführen. Oder manche sagen auch Studie. Ich sage bei Medizinprodukten immer Prüfung, bei Arzneimitteln Studie. Das ist noch von meiner Vorgängerhistorie sozusagen. Aber es ist so, dass eine klinische Prüfung nicht automatisch verpflichtend ist bei Medizinprodukten. Verpflichtend ist sie wirklich bei Klasse 3 Produkten meist und bei implantierbaren Produkten. Bei allen anderen kann man immer noch mit, wenn es geht, mit vorhandenen Daten oder Vergleichsprodukten arbeiten. Kommt natürlich auch immer noch den Innovationsfaktor des Medizinproduktes an und wie viele Daten wirklich da sind. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der eine Aussage, der draus zu ziehen ist aus der Medizinproduktklasse, aber vor allen Dingen auch das Qualitätsmanagementsystem, was ja ein großer Kostenfaktor oder Umsetzungsfaktor ist für Unternehmen. Da ist es zum Beispiel bei Klasse 1 Produkten, da muss das Qualitätsmanagementsystem nicht von der benannten Stelle zertifiziert werden. Das heißt, man hat diesen ganzen Prozess mit der benannten Stelle, der auch Zeit und Geld kostet, nicht dabei. Aber ab Klasse 2a ist das auf jeden Fall eine Verpflichtung, die benannten Stellen mit zu involvieren und nach der ISO 13485 zu zertifizieren. Es gibt auch noch mal eine Unterklasse von den Klasse 1 Produkten, die ich jetzt aber auch nicht so zu sprechen komme. Aber bei denen ist das auch nochmal der Fall, dass eine benannte Stelle mit involviert werden muss. Also es ist schon wichtig, dass Hersteller sich da auch fachliche Hilfe holen, um da auch wirklich durchzusehen und von vornherein die richtigen Anforderungen kennen und gleich mit der Umsetzung starten und um irgendwelche finanziellen Probleme im Nachhinein zu vermeiden.
Wunderbares Schlusswort, weil es ist ja dann wichtig, ne, am Ende Geld zu verdienen damit. Das ist ja das Ziel, was alle haben. Geht nur, wenn ich eine vernünftige Strategie habe, wenn ich meine Medizinproduktzulassung habe und dann auch entsprechend in Richtung meiner Kunden damit, ja, punkten kann. Da halten wir es mal so fest. Also wir halten fest am Ende mit euch, also mit eurer DNA als Speedboot der Charité, ist das Thema Zulassung, Medizinproduktzulassung, ich nenne es jetzt nicht Kinderspiel, aber ein leichteres Unterfangen mit eurer Expertise im Hintergrund. Wenn jetzt zum Schluss, also letzte Frage an euch beide, wenn ihr jetzt am Schluss sagen würdet, okay, jetzt hören Teams hören das oder Unternehmen hören jetzt den Podcast, finden das spannend, was ihr macht. Wir packen natürlich die ganzen Links in die Shownotes, damit sie mit euch Kontakt aufnehmen können. Aber wenn ihr jetzt einen Wunsch hättet an die Teams, bevor sie mit euch Kontakt aufnehmen, was würdet ihr sagen, was ist wirklich unabdingbar, was sollten sie unbedingt mitbringen und berücksichtigt haben, wenn sie mit euch ins erste Gespräch gehen? Gibt es da was, wo ihr immer wieder merkt, ja, da müssen wir nochmal ein bisschen nachschärfen? Ist es im Endeffekt das Produkt selber? Ist es vielleicht auch die Unterlagen? Oder ist es vielleicht auch so, dass vielleicht im Team, sage ich mal, ein gewisser Bereich, der eben wichtig ist für die Zulassung, nicht richtig besetzt ist? Also es ist vielleicht das Team nicht divers genug ist, um diese Herausforderung zu stemmen. Habt ihr da einen Wunsch an die Teams, an die Zuhörer, Zuhörerinnen, an die Unternehmen?
Ja, also grundsätzlich sind wir natürlich offen für alle Teams, egal ob die jetzt erfahren sind oder nicht. Nehmen uns da auf jeden Fall Zeit und auch explizit ich. Aber es ist natürlich auch gut, von vornherein schon mal auch für die Unternehmen selber mal zu gucken, was kann denn mein Produkt alles und steht das kreuz und quer auf einer Internetseite, auf irgendeinem Werbezettel. Das nur mal als Tipp, das mal zusammenzufassen, weil dann, das ist zum Beispiel dann das Ausschlaggebende, was wir brauchen, um irgendwie eine Bewertung durchführen zu können. Und dann im späteren Verlauf muss das ja sowieso geordnet sein. Also das könnte man von vornherein schon ordentlich machen und sich darauf vorbereiten. Ansonsten sind wir da offen, egal wie unvorbereitet dann das Unternehmen ist oder nicht. Ja.
Ich hätte sogar zwei Wünsche, Matthias, wenn ich darf. Ja, der eine ist, hatten wir vorhin das Thema auch, ja, man sollte auf Herstellerfirmenseite jetzt offen für Kritik bleiben, sage ich mal. Ja, es müssen häufig Dinge nachgebessert werden und das ist dann nicht böse gemeint und häufig ist eben gar nicht die geniale Idee ingenieurstechnisch das, was wir kritisieren, sondern gewisse Feinheiten dann der Umsetzung. Aber das finde ich wichtig. Und das Zweite vielleicht noch als Aufruf, keine Angst vor der MDR. Claudia hat es auch angedeutet, sage ich mal, es gibt immer so ein bisschen Wiggle Room. Viele Dinge sind Auslegungssache, auch die benannten Stellen lernen gerade noch, mit der MDR richtig umzugehen und jetzt nicht direkt bei der FDA anklopfen, weil das Regelwerk in Europa auf einmal zu groß erscheint.
Gut, dann halten wir die drei Tipps fest. Na, also jeder, der das jetzt hört und sagt, er möchte mit euch in den Austausch gehen, hat jetzt eine Checkliste mit drei Tops, die erfüllt sein müssen. Aber wir halten auch fest, es darf jeder auf euch zukommen, jeder mit euch sprechen, jeder mit euch in den Austausch gehen. Wie gesagt, wir packen alles in die Shownotes. Liebe Claudia, lieber Thomas, ich sag vielen lieben Dank an der Stelle für die spannenden Einblicke aus Sicht der Charité Seed. Und ja, freue mich auf die nächsten Episoden noch. Es werden noch zwei Episoden kommen im Nachgang. Also ist jetzt Episode 3. Da nochmal der Aufruf, wer die ersten beiden nicht gehört hat, einfach zurückgehen bei uns und da nochmal reinhören. Da bekommt man auch nochmal einen sehr guten Überblick, ne, Thomas, in der ersten Folge vor allem, wie breit ihr aufgestellt seid, wie stark auch das Netzwerk ist, was du mehrfach angesprochen hast. Ja, und ich sage vielen lieben Dank an euch beide und ja, freue mich auf die weiteren Themenfelder, die wir dann vielleicht auch noch in naher Zukunft zusammen beackern dürfen. Vielen lieben Dank für eure Zeit.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Matthias.